Manchmal watschelt's wie eine Ente, quakt wie eine Ente und sieht auch aus wie eine Ente, aber man ist sich gar nicht sicher, ob es eine Ente ist. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was soll der Scheiß, den er da erzählt, dann könnte es durchaus interessant werden. Wir reden nämlich heute über Cyberangriffe auf Infrastruktur und den fahrlässigen Umgang der Staatsregierung mit der Frage, wer steckt da eigentlich dahinter? Das alles im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe zur Folge 121. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin. Ja, einige von euch haben es vielleicht gehört. Es war mal wieder ein Diebstahl geplant, dieses Mal auf den Zwinger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es überrascht zu erfahren, dass der Diebstahl im grünen Gewölbe bereits 6 Jahre her ist. Naja, jedenfalls soll es heute um ein hochaktuelles innenpolitisches Thema gehen, und zwar die Cyberabwehr oder Cyberangriffe, wie du gerade schon angesprochen hast. Wie das mit diesem Diebstahl zu tun hat, erfahren wir gleich. Vielleicht zum Kontext, du hast bereits letzten Jahres im Oktober eine kleine Anfrage gestellt, auf die wir vielleicht gleich noch im Detail kommen, in welcher du zum Beispiel gefragt hast, ob es Notfallpläne gibt, wenn es zu Cyberattacken kommt, welche Maßnahmen es gibt und ob man überhaupt sensible Bereiche bereits schützt oder welche Kenntnisse überhaupt über bisherige Angriffe bestehen. Und vielleicht können wir ganz kurz über diese kleine Anfrage und die Antworten, die es da gegeben hat, sprechen und was vielleicht auch deine Kritik daran ist, um dann vielleicht später so ein bisschen auf diese generelle Frage zu kommen, wie viel erfahren wir überhaupt, wie viel dürfen wir erfahren? Es gibt ja gerade vielleicht kurz zum Anteasern schon sehr viele Vorwürfe an die AfD auf Bundesebene, denen ja vorgeworfen wird, sehr viele kleine Anfragen zu stellen und dadurch Informationen preiszugeben. Und vielleicht, warum das in deinem Fall gerade anders ist und was du erfahren willst darüber. Genau, vielleicht fangen wir mit der kleinen Anfrage an. Was hast du denn da alles konkret gefragt oder vor allem, was hat dich in den Antworten überrascht?
Also die Fragen waren relativ banal. Ich wollte eigentlich wissen, wie viele Cyberangriffe es in dem ersten, zweiten und dritten Quartal 2025 auf sächsische Institutionen und Behörden gegeben hat. Und ja gut, die Erkenntnis war jetzt, dass das 16 meldepflichtige Sicherheitsereignisse waren. Das ist jetzt schon nicht ganz wenig. Längst nicht jeder Cyberangriff ist meldepflichtig. Da geht es schon um die großen. Und es zog sich querbeet durch nahezu alle Geschäftsbereiche der Ministerien. Das an sich fand ich jetzt interessant, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Interessanter war eher eine Antwort auf eine Frage, bei der ich mir dachte, dass man dort zumindest Vermutungen anstellen kann. Das hat man auch gemacht. Aber die tatsächlich ein Problem darstellen. Nämlich im Wesentlichen habe ich gefragt, welche Akteurinnen und Akteure bzw. Netzwerke denn hinter diesen Cyberattacken ermittelt werden konnten. Also sprich, wer war's? Also ist die Ente eine Ente? Und die Antwort fand ich dann doch sehr interessant, denn da heißt es, den in der Antwort auf die Frage 1, das waren die Cyberangriffe, genannten staatlichen Behörden liegen keine Erkenntnisse zu den Angreifern vor. Da es für die Aufgabe des Sachszerts unerheblich ist, Ermittlungstätigkeiten zu den Verursachern aufzustellen. Punkt. Und dann geht es um allgemeine Erkenntnisse von Sicherheitsbehörden. Das ist schon irgendwie eine Mischung aus staatspolitisch motivierten Zielen, Klammer auf Russland, Klammer zu, Darknet und Kriminalität ist. Aber offenbar, und das fand ich interessant, geht man nicht den einzelnen Spuren von Cyberangriffen so hinterher, dass man versucht zu detektieren, so der Fachbegriff, wo die denn herkommen. Und das finde ich schon stark, weil da stellen wir uns künstlich blind. Und das ist nicht ganz so günstig. Ja, zu der Frage, darf man solche Anfragen noch stellen, weil wir geben ja möglicherweise dem Gegner Informationen in die Hand, vielleicht nur 3-4 Sätze. Es ist eine Abwägung im Einzelfall, was ein Abgeordneter fragt, ist es aber genauso eine Abwägung im Einzelfall, was die Staatsregierung darauf antwortet. Und man darf jetzt nicht den Fehlschluss machen, bloß weil die AfD und das BSW übrigens in Sachsen, die haben komplette große Anfrage zum Operativplan der NATO quasi gestellt, inklusive tatsächlich militärischer Geheimnisse, die sie wissen wollten. Ist natürlich nicht beantwortet worden. Quasi darf man jetzt nicht den Fehler machen, dass weil die das stellen, man so tut, als würde man sich gar nicht mehr für Missstände in dem Bereich interessieren. Ich stelle die Fragen immer etwas abstrakter seitdem, also ich will gar nicht konkret wissen, welches Sicherheitsnotfallsystem jetzt welche Behörde verwendet oder welche konkreten Abwehrmaßnahmen für Drohnen der Freistaat Sachsen unterhält, weil das wäre tatsächlich Gold in die Hände der Gegner zu geben, wenn sie darauf antworten. Aber sich jetzt als Opposition hinzustellen und zu sagen, wir fragen dazu gar nichts mehr, das ist natürlich auch heikel, weil diese Anfrage und vor allem die Antwort darauf, und die ist aus dem November, die zeigt, wir haben da schon ein Problem, nämlich wir sind blind.
Und ja, nicht nur wir sind blind, sondern es wird offensichtlich auch dem nicht nachgegangen, etwas daran zu ändern. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Kritik.
Genau, man begreift es quasi nach wie vor als zwei unterschiedliche Sphären. Es gibt also die Sphäre, die beim IT-Angriff losläuft, also beim Cyber-Angriff losläuft und das System versucht zu schützen, von möglichen Eliminierungen freizuhalten, potenzielle Schadsoftware zu unschädlich zu machen. Und dann hören die aber auf in dem Moment, wo der Angriff gestoppt ist, offenbar, beziehungsweise wo zumindest die Nachbereitung da ist und gehen es nicht die Frage, Moment, wo kam denn der Trojaner her, wo kam denn die DDoS-Attacke her? Das machen jetzt mal schön die Ermittlungsbehörden, wenn das strafrechtlich relevant ist. Und ja. Und eine Ermittlungsbehörde geht ja aber nach dem Grundsatz, ist das jetzt strafrechtlich relevant vor? Gut, das wäre ein erheblicher Teil dieser Angriffe auch sein. Also ein Hackerangriff an sich ist schon ein Eingriff in ein IT-technisches System und das kann auch strafbar sein und wird es in der Regel auch sein, insbesondere dann, wenn ich damit versuche, auch noch Schaden zu verursachen. Aber dahinter steckt jetzt quasi nicht der Wille zur Erkenntnis rauszukriegen, wer es ist, um zu wissen, wer es ist, warum es wichtig ist, da kommen wir drauf, sondern nur rauszukriegen, wenn wir es zwingend rauskriegen müssen, damit wir jemanden verfolgen können. Und spätestens, wenn es dann heißt, können wir nicht so richtig nachvollziehen, Abbruch Kante Ost, also sprich, irgendwie, wir kriegen noch mit, dass das auf irgendeiner Serverfarm ist, die vermutlich irgendwo nach Russland führt, aber dann ist Schluss, dann wird dort eine Ermittlungsbehörde auch nicht tief weiter forschen, weil sie werden logischerweise in Russland auch keinen festnehmen können oder so deswegen. So zumindest meine Annahme. Und das halte ich aber für einen Fehler.
Und warum?
Ja, gute Frage. Nein. Weil es ja uns nicht um die Frage, ob wir jemanden dafür zur Verantwortung ziehen, primär geht in dieser Frage momentan. Jenseits der kriminellen Angriffe, wo wir gleich nochmal beim Thema SKD, also staatliche Kunstsammlung, zukommen, möglicherweise kriminelle Angriffe, haben wir es ja hauptsächlich mit, wie die Staatsregierung es so wunderschön formuliert in ihrer nichtssagenden Antwort, mit staatspolitischen Zielen zu tun. Also sprich, Russland, befreundete Nationen, Hackergruppen, was auch immer, versuchen staatliche IT-Systeme durch Hackerangriffe oder dergleichen so zu beeinträchtigen, dass sie ausfallen, gestört werden. Das ist Teil der hybriden Kriegsstrategie Russlands. Und jetzt kann man sagen, das weiß man ja alles. Aber die Frage, wo das konkret herkommt, sprich von welchen Servern, welche möglichen Unterstützergruppen das in Russland sind, ne? Da gab mal diese Fuzzy-Bear-Gruppe und so und noch ein paar andere. Das ist schon nicht ganz unwichtig, um auf die konkrete Gefahr dann auch A aufmerksam zu machen und möglicherweise sich auch zu überlegen, wie gehe ich denn in diesem großen World Wide Web mit den Leuten, die da Unfrieden stiften, um. Und wenn ich das aber nicht rauskriegen will, wo die Quelle tatsächlich liegt, werde ich die Quelle auch nie zum Versiegen bringen. Deswegen halte ich das für fahrlässig, weil wir müssen die Quelle zum Versiegen bringen. Nicht nur, weil mir auch Vasen in den staatlichen Kunstsammlungen durchaus ein gewichtiges Gut sind, sondern auch, weil das natürlich alles auch Instrumente sind, um die politische Meinungsbildung in Deutschland im erheblichen Maße zu beeinflussen, um Bundestagswahlen oder Landtagswahlen durch Fakes zu manipulieren. Und da will ich wissen, wo die Quelle sitzt für diesen ganzen Schrott. Und dann muss man sich im nächsten Schritt die Frage stellen, gehen wir so weit auch zu sagen, wir müssen in Deutschland Voraussetzungen schaffen, um die Quelle an der Quelle auch auszuschalten.
Da wäre vielleicht die Frage jetzt, wenn es um Quellenausschaltung geht. Und du hast gerade die Bundesebene schon angesprochen. Es wurde ja auch darauf verwiesen, dass teilweise für Dinge das Bundesinnenministerium zuständig ist. Welche Zuständigkeiten fallen denn auf Landesebene, die man überhaupt ändern kann?
Ja, also tatsächlich ist dieses Zuständigkeitsproblem im Föderalismus jetzt auch wieder eins, was, ich bin ja überzeugter Föderalist, aber es mir auch mal wieder schwierig macht. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Wir sind für die Abwehr zuständig, also tatsächlich für die Schadensabwehr. Das ist tatsächlich das Sachs-Zert, das ist quasi unser Computer-Notfallteam. Das wird geschickt, um einen IT-Angriff zu entschärfen quasi oder zu beenden. Dafür sind wir definitiv zuständig. Dafür gibt es auch ein IT-Sicherheitsgesetz, da ist das alles geregelt. Dann sind wir aber auch für die Spionageabwehr zuständig. Das ist übrigens das Landesamt für Verfassungsschutz. Da kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, in welchen Sphären das stattfindet, weil mal realistisch, wenn man so mal vor 3-4 Jahren die Verfassungsschutzberichte noch gelesen hat, da wird man dazu Spionageaktivitäten und Desinformationskampagnen nahezu nichts finden. Da mache ich immer Witz ist falsch, weil es eigentlich traurig, da die Feststellung, damals konnte man die Spionageabwehr auf 2 Seiten im Verfassungsschutzbericht abhandeln, das ist ein bisschen überspitzt, die faktisch hießen, russische Agententätigkeit ist anzunehmen, chinesische Wirtschaftsspionage findet statt. So, das war es dann. Und dann ging es manchmal noch um den iranischen Geheimdienst oder so. Aber das hat sich natürlich jetzt auch ausgebaut, sicherlich auch beim Landesamt für Verfassungsschutz, aber diese primäre Zuständigkeit, ja. Und dann ist die Frage, wer ist denn eigentlich, das ist ein bisschen wie bei den Drohnen, wer ist denn eigentlich quasi zuständig, das Ding quasi schon beim Überschreiten der Grenze, was jetzt beim Internet Quark ist, ja, aber zu verhindern. Und da kommen wir dann tatsächlich eher in die Bundesebene. Also da sind wir dann als Land auch technisch nicht mehr zuständig. Da ist aber dann die Frage, ist das ein BSI? Gut, die sind jetzt eher nicht zuständig für das dann Zurückhauen. Und gibt es eine Struktur, die fürs Zurückhauen zuständig ist, um es jetzt mal, also früher hat man das Hackbacks genannt, das ist bei Grünen ganz, ganz verschrien und da gibt es auch gute Gründe, warum das verschrien ist. Aber muss ich jetzt schon mal die Frage stellen, ob wir so tun können, als hätte das alles nichts mit allem zu tun. Also sprich, wenn man sich das jetzt mal geistig wie folgt vorstellt, wäre das Ganze, mit dem wir es zu tun haben, nicht das World Wide Web, sondern die Realität und wir würden hier pro Tag irgendwie kanisterweise oder kistenweise Flugblätter über deutschen Städten abgeworfen bekommen von irgendwelchen russischen quasi Flugzeugen. Dann würde doch irgendwann mal jemand die Frage stellen, ob wir dieses russische Flugzeug nicht beim Eintritt über die deutsche Grenze einfach schlicht vom Himmel holen. Ja, da das jetzt als Vergleich nur bedingt für eine Tätigkeit im Internet ist, ist die Frage, wie komme ich da ran? Und da ist schon die Frage, muss ich irgendwann auch mir überlegen, kann ja jetzt keine Cruise Missile in den Serverturm schießen, wie ich das Ding an der Quelle abkappe. So. Da gibt es natürlich verschiedene Überlegungen, von muss ja kein Hackback sein, also sprich, man hat ja ganze Atomanlagen schon in der Geschichte der Welt, der jüngeren Zeit, lahmgelegt mit einem USB-Stick. Muss man aber tatsächlich physischen Zugang zu sowas haben. Also das ist ein diffiziles Bild, aber man muss die Frage ja stellen. Und um diese Frage zu stellen, dann gibt es dann auch ein zuständiges Bundeswehrkommando dafür, muss man ja die Frage stellen, wo kommt es denn her? Und tatsächlich nicht irgendwo in Russland, sondern tatsächlich wo konkret. Also man kann das ja versuchen, sehr, sehr klug zu ordnen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, auch das ist Aufgabe des Bundes. Aber ich finde schon, wir haben gerade im Bereich IT eine unglaublich große Wissenschaftslandschaft in Sachsen. Da kann man doch irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass man Verbindung mit Max-Planck-Instituten oder Universitäten oder wie auch immer zumindest Forschungsprojekte auflegt, wo man dann mit hochkarätigen informatischen Systemen und kenntnisreichen Informatikerinnen und Informatikern technische Systeme so baut, dass die schneller detektieren können, wo es herkommt. Auch um der Bevölkerung klarer aufzuklären. Also mich würde schon interessieren, wer waren denn diese 16 meldepflichtigen Schadensereignisse? Wo kommt ihr denn her? Ja, wenn ich es nicht rausfinden will, will ich es nicht wissen. Und das Problem ist, Nichtwissen schützt uns auch nicht. Es gab immer mal so lange Zeit dieses, man soll der Bevölkerung gar nicht erzählen, was hier den ganzen Tag passiert. Ich halte das für großen Quatsch. Also das ist ja auch was sich in der Nachrichtendienstszene auch komplett gewandelt hat. Dieses, ja, wir wollen die Bevölkerung nicht verunsichern, wenn wir quasi jedes Mal erzählen, das Ding kommt aus Russland und so, dann, ne, und das nutzt sich vielleicht auch ab und so. Ich bin ein großer Fan davon, wenn ich eine resiliente, wachsame, aufmerksame Bevölkerung will, dann muss ich der reinen Wein einschenken. Und dann muss ich auch sagen, woher die Ente kommt, die da watschelt, quakt und aussieht wie eine Ente. Ob das jetzt eine russische Ente ist oder eine Zeitungsente. Ja, der Vergleich war Quark, aber Quark. Lassen wir es. So, also ich glaube, der Punkt ist verstanden worden.
Ja.
Und deswegen glaube ich, diese Staatsregierung sollte mal mehr dafür tun, zu detektieren. Das sagen übrigens nicht nur ich, das sagen auch Leute, die sich mit der Materie sehr, sehr umfassend beschäftigt haben in den letzten Jahren. Hab's gerade nicht hier. Unter anderem gab es ja vom ehemaligen BND-Vize und langjährigen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen von Loringhofen ein Buch, der sich ja ganz stark mit den Angriffen aus Russland auseinandergesetzt hat und der in dem Buch, glaube ich, auch sehr, sehr stark, wenn ich mich richtig erinnere, dafür plädiert, das offen zu legen gegenüber der Bevölkerung, aber eben auch zu detektieren, wo es herkommt und sich nicht künstlich doof zu stellen. Ja, so viel vielleicht meine etwas ausschweifende Antwort auf die Frage, warum das eigentlich wichtig ist, zu wissen, woher die Ente läuft.
Das heißt, es geht ja nicht nur mehr um ein Notfallmanagement, was danach einsetzt, sondern auch um die Informationserhebung, die überhaupt gemacht werden soll. Und du hattest vorhin kurz angesprochen, dass es vielleicht auch um Forschungsprojekte geht. Dann würde es ja auch darum gehen, dass der Landtag Mittel dazu bereitstellt, auch in solche Richtungen überhaupt zu forschen und diese Dinge auch hier erheben zu können, oder?
Also da geht es ja genau, auch wir müssen am Ende ist das eine Geldfrage. Am Ende ist das eine Geldfrage und auch eine Woman and Manpower-Frage.
Okay.
Also starte ich beispielsweise so ein Sachszerd so aus, dass es dafür überhaupt technisch auch in der Lage ist und nicht erstmal, klar, das ist so ein bisschen, also das ist ja auch eigentlich nur Gefahrenabwehrrecht im World Wide Web. Und es gibt im Polizei, ja, weniger Recht, sondern eher in der Polizeitaktik, gibt es so einen Grundsatz, der lautet Lagebewältigung vor Strafverfolgung. Klar. Wenn ich eine Gefahrenlage habe, dann muss ich erstmal die Gefahrenlage abstellen und beginne jetzt nicht quasi in der Lage, erstmal Personenfeststellungen zu machen. Das ist natürlich auch bei einem Cyberangriff vollkommen gerechtfertigt, so vorzugehen. Aber danach muss ich doch gucken, wo die Ente herwatschelt.
Okay. Was sind denn dann jetzt deine Vorschläge, wie das zu ändern ist?
Ja, zum einen will ich, dass man in der Staatsregierung guckt, ob wir ausreichend Personal dafür beim Sachszert haben und auch generell darüber hinaus, ob wir auch technisch dafür Systeme anschaffen müssen. Und ich glaube schon, dass wir dann sagen müssen, es braucht mindestens Kooperationsprojekte, die das ermöglichen, soll der Freistaat sich gerne mal mit den sehr, sehr starken im IT bewanderten Universitäten, nicht nur Universitäten, auch Hochschulen wie mit MAIDA gerne mal auseinandersetzen. Ob vielleicht auch mit dem Bund, man muss ja Dinge auch nicht neu erfinden. Aber ich glaube, das ist zwingend notwendig, dass man sich da mehr committet drauf.
Weißt du denn, wie es im Bund oder vor allem in anderen Bundesländern geregelt ist?
Ja, die Regelungen sind da ähnlich und ich mutmaße die Probleme auch.
Okay. Das heißt, es wäre ja was, was man.
Ja, natürlich sagen wir dann, das soll der Bund machen, aber ich bin mir immer nicht so sicher, ob dieses permanente sein, es ist wie bei der Drohnenabwehr zu sagen, dann soll der Bund halt machen. Der Bund sagt halt, wir sind aber eigentlich nicht Polizei. Also wir haben eine Bundespolizei, aber wir sind halt nicht Landespolizei. Und dann geht der Spaß von vorne los. Ich glaube, man muss in einem kooperativen Föderalismus das doch hinkriegen, zu sagen, wir machen die Kleinen, ihr macht die großen Fische. Das ist ja wie bei der Drohne. Es kommt da auch keiner auf die Idee, wenn ich jetzt hier irgendwie über einem Kraftwerk so eine einzelne Drohne, bei der ich mir nicht sicher bin, was die machen, komme ich da auch nicht auf die Idee, einen Kampfjet loszuschicken, der das Ding mit dem ASN Sidewinder runterschießt, sondern dann beginne ich mit einem anderen technischen System, das möglicherweise nicht von der Bundeswehr, sondern von der Landespolizei gesteuert wird, das Ding da runterzuholen. Genauso kommt auch keiner auf die Idee, mit einem Fangschutznetz so einen Vorfall wie seinerzeit in Polen, wo wir gleichzeitig eine große Zahl an Drohnen über dem Himmel haben, zu bewältigen. Natürlich ist das dann Sache des Bundes und der Bundeswehr. Und so wird man doch irgendeine Abstufung finden können, auch bei Cyberangriffen, auch bei der Frage, wer ist für Detektion zuständig, mit einheitlichen Standards. Da kann man ja auch mit entsprechenden die Quellcodes sich gegenseitig zur Verfügung stellen für Software. Wir leben ja auch irgendwie nicht mehr auf einer Insel. Das erwarte ich schon, dass das geht. Das muss auch möglich sein.
Gut. Siehst du irgendwelche nächsten Schritte, die da jetzt passieren oder kannst du irgendwas antreiben?
Naja, wahrscheinlich wird das IT-Sicherheitsgesetz demnächst sowieso general überholt werden. Da gibt es eine Reihe von Problemen. Das bin ich mal gespannt, ob man sich dem Problem widmet.
Okay, dann warten wir das ab und halten euch auf dem Laufenden wie immer. Ich denke, für heute war es das
fürs
Teil. Ja,
jetzt noch zur Vase.
Abwehr, genau. Und jetzt müssen wir noch zu dem konkreten Beispiel kommen, den Diebstahl.
Ja, das ist natürlich eine starke Nummer. Also offensichtlich hat man ja erfolgreich die SKD getroffen.
Mhm.
Bloß offenbar nicht, und das ist gut, das Sicherheitssystem, sondern den Rest des Systems. Das zeigt erstmal, dass das Sicherheitssystem offenbar gut geschützt ist. Aber auch das sollte uns mahnen, ja. Also beim Einbruch ins grüne Gewölbe hat man einen Stromausfall herbeigeführt. Den hat man noch ganz physisch herbeigeführt. In einem, glaube ich, Schaltkasten in der Nähe. Jetzt geht man schon Schritte weiter. Und ich glaube, jenseits dessen, dass ich glaube, dass die viel größere Bedrohungslage von den ausländischen Mächten, die versuchen, hier eine Destabilisierung hinzukriegen, ausgeht, natürlich ist das auch für Kriminelle ein Riesenfeld. Und umso mehr sind alle staatlichen Institutionen geboten, auch daraus zu kriegen, wer war es denn. Und da gerne zum Zwecke der Strafverfolgung dann. Das ist dann sicherlich auch Sache, die Ermittlungsbehörden interessieren. Was da jetzt genau geplant war, wie das vorgegangen ist, da hüllt man sich ja in Schweigen, weil das ist Sache laufender Ermittlungen, das kann ich auch verstehen. Aber dass es wahrscheinlich so war, dass man dort einen Versuch unternommen hat, über diesen Weg die Porzellansammlungen zu infiltrieren und dort offenbar eine Vase und einen Teller von erheblichem Wert. Ich denke, hoffentlich fällt das dann nicht auch noch runter, weil ne, solche Probleme hatten, siehe Louvre, ja, also der Verlust von solchen Beschädigungen von solchen Stücken bei Flucht ist auch nicht ohne von der Hand zu weisen. Das ist schon ein Thema, wo ich glaube auch die Sensibilität bei den Kunst- und Kultureinrichtungen noch zunehmen muss. Bin mir nicht sicher, ob jede Einrichtung im Freistaat Sachsen so ausgefeilte IT-Sicherheitssysteme hat wie hoffentlich die SKD. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, es werden auch gerne mal in eher so mittelgroß bis kleineren Entitäten solche Diebstähle durchgeführt. Da raubt man dann nicht den Kronschatz, aber eben andere auch wertvolle. Stiehlt, Raub ist ja jetzt eine andere Nummer. Gegenwärtig gehen wir ja von einem versuchten Diebstahl oder geplanten Diebstahl aus. Und das sollte uns schon aufmerken lassen und zeigt, dass das Thema eben auch vielschichtig ist und nicht nur immer was mit Russland zu tun haben muss, sondern möglicherweise auch mit anderen. Es sei denn, die Russen klauen jetzt Vasen, das kann natürlich auch sein.
Ja, wertvolle Vasen. Gut, dann auch des Beispiels genug und damit heute für Cyberangriffen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr Vorschläge, Wünsche, Fragen habt, schickt sie uns gerne und ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden, was am Landtag so abgeht. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Fürs Zuhören.